darauf muss man doch verzichten, dumm zu sein. Also das ist doch eigentlich genau der Witz. Und deshalb gehört ja gar nicht viel dafür, zumindest nach den eigenen Maßstäben und eigenen Möglichkeiten verantwortlich zu sein. Dafür braucht es ja nicht viel. Es braucht ja nur Verzicht auf Dummheit.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen Erinnerungsgeistern. Apropos erinnern, da denke ich natürlich ganz besonders an das letzte Freigeistern-Gespräch mit dem Soziologen, Sozialpsychologen und Publizisten Harald Welzer. Mit Büchern wie Opa war kein Nazi, Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis oder Das kommunikative Gedächtnis, eine Theorie der Erinnerung, hat er Erinnerungsarbeit selbst geleistet und außerdem zahllose Denkanstöße gegeben und Debatten auch oder gerade unbequeme ins Leben gerufen und befeuert. Dazu gehören auch Buchtitel wie Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen oder Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Das liest sich wie ein Credo, ganz gewiss wie ein Auftrag an uns alle. Entsprechend intensiv war auch unser Gespräch. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Den Satz vom Anfang der Geschichte her zu erinnern und nicht von ihrem Ende habe ich jedenfalls mitgenommen, so wie viele, viele andere Sätze auch, nämlich zum Beispiel den, nicht hinter den eigenen Möglichkeiten zurückzubleiben. Harald Welzers Kampfansage an die Dummheit und Denkfaulheit werde ich erst recht nicht vergessen und seine Diagnose unserer Zeit auch nicht. Die ist ernüchternd. Zukunftsfähig, sagt er, sind wir nicht. Auch was die Wirkkraft von Erinnerung oder die Lernfähigkeit des Menschen angeht, hat er sich ja pessimistisch gezeigt oder vielleicht einfach nur realistisch. Erinnert ihr euch noch an seine Aussage, Wappnen können Sie vergessen? Und doch gibt es sie, die Bücher, die AutorInnen, die IllustratorInnen, die erinnern, die informieren, die aufklären, die Vergangenheit haltbar machen, vielleicht sogar aushaltbar. Es gibt sie, die Bücher, die mit der deutschen Vergangenheit, mit Geschichte, mit Geschichten konfrontieren, um zu verstehen, um womöglich zu verändern. Und generell gibt es die Bücher und Geschichten, die Bilder, die hinschauen, die zeigen, was wir vielleicht lieber übersehen würden. Und es gibt Buchheldinnen, die zum Vorbild taugen. All das ist nun in die Buchauswahl des neuen Lesen und Lesen lassen eingeflossen. Es ist das Grundrauschen. Harald Welzer und ich haben ausführlich über ein ganz besonderes Bilderbuch über den Holocaust gesprochen. Ich werde nicht sehr lange her, nicht sehr weit weg für Kinder ab 10 Jahren und für Erwachsene in dieser Folge genauer anschauen. Schließlich ist das eine der vielen Lehren, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Das Kinderbuch in dieser 105. Freigeistern-Folge schaut ebenfalls hin und nimmt sich eines Ortes an, der nicht nur in der Kinder- und Jugendliteratur, sondern auch in der Öffentlichkeit gern übersehen wird. Die Protagonistin von »Keine Party ist auch keine Lösung« lebt mit ihrer Mutter in einem Frauenhaus. Außerdem freue ich mich ganz besonders, dass Lena Winkel in diesem Erinnerungsgeistern Lesen und Lesen lassen wieder einen Comic bespricht oder in dem Fall passender einem Kindercomic auf den Zahn fühlt. Der heißt Der Zahn und sie sagt dazu: Im Kinderbuch ist also wieder mal alles möglich. Ihr könnt euch besonders darauf freuen. Und im Sachbuch hält eine mutig dagegen und macht sich für Schwächere und immer für die Freiheit stark, nämlich Pippi Langstrumpf. Sie feiert in diesen Tagen ihren 80. Geburtstag. Als Pippi nach Deutschland kam, ein Buch voller Krummeluspillen, Spunk und Plutimikation von Micke Beyerth ist eine Hommage, eine Verneigung vor der Figur und vor ihrer Erfinderin Astrid Lindgren. Los geht's! Erinnerungsgeistern heißt dieses Lesen und Lesen lassen. Das Wissen über die Geschichte Deutschlands, über den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust, ist heute wichtiger denn je. Und das nicht nur im Mai, anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung Deutschlands vom Naziterror. Nicht sehr lang her, nicht sehr weit weg, ein Buch über den Holocaust liefert genau dieses Wissen. Geschrieben und illustriert hat die chilenische Künstlerin Carla Infanta Gabor, übersetzt hat Ilse Leier. Das Buch ist im März bei Fischer Sauerländer erschienen für Kinder ab 10 Jahren und für Erwachsene. Eine Vorbemerkung warnt: Dieses Buch behandelt die Ereignisse des Holocaust und berichtet explizit von Hass, Gewalt und davon, was in den Vernichtungslagern passierte. Wir empfehlen, sich vorab mit den Inhalten vertraut zu machen und zu entscheiden, ob das Buch für Ihr Kind geeignet ist. Ein bewusster, verantwortungsvoller Umgang ist also von Anfang an gesetzt. Er gehört zum Konzept dieses durchdachten und zugleich berührenden Sachbuches dazu. Die Berührung ist wichtig. Sie ist Voraussetzung für involvierte Auseinandersetzung. Hier fängt sie mit der Entstehungsgeschichte des Buches an. Nicht sehr lange her, nicht sehr weit weg ist ein biografisch motiviertes Buch. 1939 flohen die Großeltern von Carla Infanta Gabor aus der Ukraine nach Chile. Sie selbst wurde von ihren Kindern gefragt, haben die Nazis auch Kinder getötet? Wir wissen, das haben sie, aber wie sagt man das Kindern, wie erzählt man von einem Verbrechen derart unvorstellbaren Ausmaßes? Weil sie kein passendes Buch fand, hat Carla Infanta Gabor nun selbst eins gemacht. Auf einer Seite ziemlich am Anfang ist eine Frau zu sehen. Sie betrachtet eine Pinnwand. Warum? Millionen Opfer, Rassismus, Unwissenheit ist da unter anderem zu lesen. Die Frau kratzt sich am Kopf. Es ist, so ist zu vermuten, Carla Infanta Gabor. Ihre Fragen legt sie offen. Es ist Ausgangspunkt und Einladung an alle, die eigene Ratlosigkeit, das eigene Entsetzen gelten zu lassen, aber von dort aus weiterzugehen. Dazu passt noch eine weitreichende Entscheidung. Carla Infanta Gabor legt sich fest auf einen Grund für den Holocaust. Dieser Grund ist ein Gefühl. Der Hass, schreibt sie, ist wie ein giftiges Samenkorn, das ruhig in der Erde liegt und beim geringsten Anreiz anfängt zu wachsen. Ob es wirklich Hass war, der den Holocaust ausgelöst und ermöglicht hat, der somit als Begründung herhalten kann, oder ob es nicht eher Gleichgültigkeit und Gehorsam der Millionen Menschen waren, die mitgemacht haben, hat Harald Welzer in unserem Freigeistern-Gespräch verneint. Doch mit dem Gefühl des Hasses spricht Carla Infanta Gabor die LeserInnen auch emotional an. Unbeteiligt ist niemand mehr. Hass schlägt zudem einen Bogen zu unserer Zeit, in unserer Gegenwart, in der gehasst wird, wo es nur geht. Und Hass ist ein Gegenwort zu Verständnis, Vernunft, Frieden. Ganz gewiss ist Hass ein hochexplosives Samenkorn als möglicher Ausgangspunkt des Erinnerns an und des Nachdenkens über den Holocaust ist er ein Türöffner und zeigt zugleich, was dieses Buch auszeichnet. Hass, ein einziges Wort, löst so viel Nach- und Weiterdenken aus. Wer sich darauf einlässt, kann an einem besonderen Erkenntnisprozess teilhaben. Zitate, Sachtexte, Fakten, Infotafeln und große Fragen nähern sich dem Thema an. Sie kreisen es ein. Sie heißen: Was war der Holocaust? Wie ist es dazu gekommen? Später dann: Warum die Juden? Ein bisschen Geschichte, so heißt es am Anfang, beginnt mit dem Versailler Vertrag und führt über Hitlerputsch, Mein Kampf, Gründung und zunehmende Wahlerfolge der NSDAP zur Machtergreifung 1933. Später wird über Hitler und seine Leute, über Nazi-Propaganda, Diskriminierung und Verfolgung, Exilbesetzung, Novemberpogrome 1938, über den Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 und den Beginn der Vernichtung berichtet bzw. informiert. Komplexe Zusammenhänge sind aufs Wesentliche reduziert, das ist eine Kunst für sich. Ohne zu vereinfachen oder zu verharmlosen, schafft die Zugang. Entscheidend dabei ist die besondere Bildsprache von Carla Infanta Gabor. Grafisch reduziert in strengem Farbkonzept grau, schwarz, pointiert sie und irritiert zugleich. Sie überwältigt nicht, sie initiiert Auseinandersetzung. Da ist zum Beispiel Hitler im Profil zu sehen. Aus seinem offenen Mund mit messerscharf gereckter Zunge quälen wie aus einer Art Trichter zahllose Striche, die zu Menschen werden. Ein Blitz veranschaulicht die Gefahr. Der Trichter lässt sich als Megafon verstehen. Es ist ein Lautsprecher, der den Hass eines Menschen in die Welt brüllt. Ein anderes Bild zeigt Hitler von vorne. Er hält beide Hände vor den Mund, in seinen Händen sind unzählige Menschen. Wird Hitler sie auffressen? Spuckt er sie aus? Solche und andere Fragen können lesende Kinder nun selbst stellen. Ganz gewiss werden sie auf die Bilder reagieren. So wie etwa auf die unzähligen Striche als Hintergrund der Illustrationen. Sind das Strichlisten? Bilden sie die unzähligen Opfer ab? Das hinter diesen Strichen Menschen stehen, erzählen wiederum die Bilder. Auf einem zerschlägt ein uniformierter Mann eine Wohnzimmereinrichtung. Er macht kaputt, was den Menschen, die dort leben, lieb und teuer ist. Daran lässt sich anknüpfen. Lesende Kinder und Erwachsene können nachvollziehen, was Zerstörungswut auf der einen und Ohnmacht auf der anderen Seite bedeuten. In der Mitte dieses Bildes stehen Menschen, die den sogenannten Judenstern tragen müssen, auf einer Lastwagenrampe und schauen uns an. Noch sind sie klein und weit weg. Der Rauch aus dem Auspuff des Lastwagens steigt auf. Am Himmel wird daraus eine riesige schwarze Wolke. Die nimmt vorweg, wohin diese Gewalt führen wird. Abgase werden zum Rauch der Verbrennungsöfen in den Vernichtungslagern später. Das Grauen beginnt, steht weiß und verloren auf der folgenden pechschwarzen Doppelseite. In der Mitte des Buches beginnt damit der zweite Teil. Erschrecken, innehalten, sowas wie sich wappnen auf das, was kommen wird. Es ist beeindruckend, wie Carla Infanta Gabor die Möglichkeiten des Mediums Buch nutzt. In Worten und Bildern verbindet sie historisches Wissen mit individuellen Schicksalen. Jetzt fällt der Blick durch ein Fenster auf eine jüdische Familie, auf Großeltern, Eltern, drei Kinder. Sie sehen uns an. Noch ist alles gut. Auf dem nächsten Bild tragen sie gelbe Judensterne. Die nächste Seite zeigt einen Waggon mit Menschen darin. Aus den Waggons werden ganze Züge, mehr und mehr und mehr und immer noch mehr Züge füllen die Seiten. Fast ergibt sich ein Muster. Auch dieses Wort trifft und betrifft. Die zunehmende Abstraktion entspricht den blanken Informationen, die die lesenden und betrachtenden Kinder und die Erwachsenen erst einmal wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen müssen. Die Namen der Konzentrationslager, der Arbeits- und Vernichtungslager, die Informationen darüber, was dort geschah, Vernichtung, Auslöschung, Völkermord. Es ist ein Kunstgriff, den Carla Infanta Gabor mehrfach anwenden wird. der ergibt ein Wechselspiel aus Abstraktion und Annäherung auf einer menschlichen Ebene, denn es geht nicht um Zahlen oder um Orte, es geht um die Menschen. Die jüdische Familie kommt wieder ins Bild, von Seite zu Seite werden sie weniger. Die Großeltern, die Mutter mit dem Baby, das kleine Mädchen sind nur noch als Schemen zu sehen. Wie Geister wirken sie, wie ausgelöscht, sie sind ausgelöscht. Es bleiben Vater und Sohn. In der gestreiften KZ-Kleidung mit geschorenen Köpfen stehen sie vor Stacheldraht. Wir bekommen die eintätowierten Nummern zu sehen. Wir sehen einen Häftling bei der Zwangsarbeit. In Kälte und Schnee muss er Steine schleppen. Ist es der Vater? Ist es der Sohn? Wer ist das? Auch dieses Bild wiederholt Carla Infanta Gabor. Vervielfältigt wird daraus wieder ein Muster. Folgt auch Geschichte einem Muster? Wiederholt sie sich? Wird uns das gesagt? Es entsteht ein abstraktes Fries. Das macht einmal mehr sichtbar, es waren so viele, aber dahinter stehen immer einzige, einzigartige Menschen. Wer über den Holocaust wirklich aufklären, wer Wissen vermitteln will, kann dieses Grauen nicht auslassen. Carla Infanta Gabor mutet es zu. Bildsprache und Sprache sind konzentriert. Kurze, präzise Sätze fassen das Unbegreifliche und machen es aushaltbar. Und immer sind Kinder, Erwachsene, sind die LeserInnen angesprochen. Gegen Ende brennt auf schwarzen Doppelseiten jeweils eine Kerze zu jeweils einem Wort. Zusammen ergeben die Worte den Satz »Denk an die vielen zerstörten Leben«. Aus Denken wird Gedenken, aus Gedenken wird Denken. Es ist ein schmerzhafter Prozess. Sich Wissen über die Deutsche, über unsere Vergangenheit anzueignen, ist und bleibt eine Aufgabe. Darum ist nicht sehr lang her, nicht sehr weit weg, auch noch nicht zu Ende. Deutschland heute, was können wir tun? Fällt dir noch was ein? Bleibt dem Konzept des Fragenstellens treu? Und dem Ansatz, den Bogen zur Gegenwart und zur Zukunft zu schlagen. Aus Zumutung wird ein Auftrag, der ebenfalls Mut braucht, aber selbst ermutigt. Das Ziel muss sein, schreibt Carla Infanta Gabor, nicht zu vergessen und dafür zu sorgen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, nie wieder. Nicht sehr lang her, nicht sehr weit weg. Ein Buch über den Holocaust ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Wir kommen zum Kinderbuch und auch das zeichnet aus, dass es hinschaut. Jagoda lebt mit ihrer Mutter im Frauenhaus. Ihren Geburtstag will sie trotzdem feiern. Das ist der Ausgangspunkt, der Ausgangsort für einen klugen, aktuellen, literarischen und vielfach bewegenden Kinderroman. Der heißt »Keine Party ist auch keine Lösung«. Geschrieben hat Anna-Maria Prassler, die Bilder sind von Theresa Strotzig. Der Kinderroman ist bei Klett Kinderbuch erschienen für LeserInnen ab 9 Jahren. Alles fängt ganz harmlos an, nämlich mit etwas, das alle Kinder für gewöhnlich lieben, den eigenen Geburtstag. Er ist der schönste Tag in einem Kinderleben, auch für Jagoda könnte das so sein. In ein paar Tagen wird sie 10, sie ist wild entschlossen, dieses Mal wirklich zu feiern. Mit lecker Essen, Trinken, Musik, an einem coolen Ort, am liebsten mit einer besten Freundin. Eine Liste hat sie schon erstellt, damit kennt sie sich aus. Sie schreibt, um Ordnung in ihr Leben zu bringen und das muss sie ziemlich oft, denn sie lebt mit ihrer Mutter in einem Frauenhaus. Nicht einmal ihre geliebte Oma darf wissen, wo das ist, damit der Vater sie bloß nicht findet. Feiern will Jagoda trotzdem, denn keine Party ist auch keine Lösung. Frauenhäuser sind Orte, die in der Kinderliteratur und in der Öffentlichkeit kaum vorkommen. Die Notwendigkeit der Geheimhaltung liegt in der Natur der Sache. Dass sie übersehen werden, hat einen weiteren Grund. Rund 400 Frauen- und Kinderschutzhäuser gibt es derzeit in Deutschland. Es bräuchte sehr viel mehr. Das sagt viel aus über unsere Gesellschaft und erklärt, warum wir das nicht sehen, hören, nicht davon lesen wollen. Es ist also überaus verdienstvoll, einen solchen Tabuort erzählend in den Blick zu nehmen. Bedeutsam aber ist, dass Anna-Maria Prassler über die Gefahrenzone Familie so kindgerecht und so kompromisslos literarisch schreibt. Betroffenen Kindern gibt die Autorin eine Stimme und was für eine. Ihre patente Protagonistin hat sie mit einer gehörigen Portion Resilienz und Kreativität ausgestattet. Prügelnde Väter, zerbrochene Familien. Jagoda hält mit Zungenbrechern dagegen. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Den mag sie besonders gern und das, obwohl sie Blau eigentlich blöd findet. Es versteckt sich in ihrem Namen. Übersetzt heißt der Blaubeere. Wer bitte nennt sein Kind so? Der Gedankensprung zu blauen Flecken ist nicht weit, weil Jagoda ja Jagoda ist, schreibt sie noch mehr Listen. Sie sammelt schlechte Sachen, die mit Blau anfangen, zum Beispiel Blausäure, weil tödlich, blauäugig, weil gefährlich, blau sein, eklar. Sie notiert außerdem schöne Sachen, die mit Blau anfangen und es ist nur folgerichtig, dass die witzigen und so virtuos gezeichneten Bilder von Theresa Strozzig ausgerechnet in Blau-Schwarz-Weiß gehalten sind. So wird nämlich sichtbar, was auch die Worte beweisen und behandeln, obwohl es das Schlechte gibt, gibt es immer auch das Schöne. Schlecht sind für Jagoda Lärm und Geschrei, dann zittert sie am ganzen Leib und kann nicht mehr damit aufhören. Schlecht ist, dass MitschülerInnen auf ihr rumhacken, weil sie Klamotten aus der Kleiderkammer trägt. Schön ist, dass Mia aus ihrer Klasse ihr beispringt. Vielleicht werden sie beste Freundinnen. Schön ist, wenn Putzi Jagodi wieder zum Lachen bringt. Auch Putzi lebt mit ihrer Mutter im Frauenhaus. Jagoda kümmert sich wie eine Schwester um sie. Was den Frauen und Kindern widerfahren ist, wird nur angedeutet. Mütter, die aus Zimmern nicht rauskommen, Kinder, die früh erwachsen werden müssen, Schicksale, die sich in dicken Aktenordnern auf dem Schreibtisch von Frau Yildirim stapeln, das ist die Sozialarbeiterin, sprechen Bände. Das eigentliche Abenteuer aber sind die Vorbereitungen für die beste Party aller Zeiten, denn Kinder lieben Geburtstag. 4 Tage bleiben Jagoda, der Countdown läuft, so sind auch die Kapitelüberschriften. Er beschert ihr die Begegnung mit einem umwerfenden Hund. Sie erfährt außerdem unerwartete Hilfe. Sie findet neue Freunde, neue Orte. Sowieso erfährt sie geballte Solidarität und jede Menge, obwohl Wunscherfüllung. Und er endet, so viel sei verraten, beim jubelnden Jetzt. Denn Jagoda Blau ist die neue Farbe der Hoffnung.
Guten Abend, hier ist Lena Winkel mit der neuesten Kindercomic-Besprechung und es folgt jetzt erstmal eine mysteriöse Einleitung, bevor ich offenbare, um welchen fantastischen neuen Comic es eigentlich geht. Die Mega-Metapher Vampir wird ja gerne mal als so wandlungsfähig wie die Kreatur selbst beschrieben. Ich wage es dennoch an dieser Stelle zu behaupten, dass insbesondere die sich an Teenager und Erwachsene richtenden Vampirerzählungen dann doch meistens Situationen schildern, in denen es um Formen von Machtmissbrauch geht. Machtmissbrauch durch ein als monströs markiertes, aber gleichwohl hinreichend menschliches anderes. Ja, und im bekanntermaßen etwas freimütigeren Bereich der Kinderliteratur hingegen geht es in den meisten Geschichten, den meisten Vampirgeschichten, dann doch um Mensch-Vampir-Freundschaften, um die Überwindung von Xenophobie und die Integration des vermeintlich Monströsen. Und tatsächlich habe ich hier kaum Ausnahmen gefunden. Und zum Beispiel sowohl Summer Bodenburgs Kleiner Vampir als auch der Petit Vampir von Joans Vater, dem Comiczeichner, spielen zwar mit den besonderen Bedürfnissen ihrer blutsaugenden Minderjährigen, aber es führt in der Regel nicht dazu, dass irgendjemand gepfählt wird oder akuten Blutverlust erleidet. Und im Kindercomic Knobi von Brie Paulson kommen sich sogar ein Knoblauch und ein Vampir näher. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so albern erzählt, wie das hier klingt. Also im Kinderbuch ist also mal wieder alles möglich. Ja, und diese Bearbeitungen sind meiner Meinung nach auch nicht zwingend einfach nur naive Variationen des Themas, sondern die rühren auf ihre Weise an den Wurzeln des Stoffes. Denn sowohl in Bram Stokers Dracula als auch Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu, die unser heutiges Vampirbild ja wesentlich geprägt haben, wird sich unter anderem auch an antislawischen, antisemitischen und queerphoben Stereotypen bedient, um die Figuren als das andere, als unmenschlich zu charakterisieren. Und häufig wird sich dann auch noch tierliche Eigenschaften bedient, um diese Stereotype dann auch noch zu visualisieren und als das Böse greifbar zu machen. Und bekanntermaßen sind das ja beim Vampir natürlich vor allem die verlängerten Eckzähne, die Fangzähne. Ja, und eben jene Zähne sind es, die der Protagonistin in Aische Klinges frisch erschienenem Langcomic Der Zahn allergrößte Sorgen machen. Mila ist eine eher ängstliche Grundschülerin und hat ihr Zimmer vorsorglich mit einer vampirabweisenden Knoblauchgirlande ausgestattet. Aber wegen ihrer Vampirphobie und Ängstlichkeit will sie in der Schule von der coolen Clique um die fiese Alina herum gemobbt. Alina hat übrigens geniales Charakterdesign, rosa Kleid mit weißem Kragen und so einer Linda Blair-Frisur. Ja, aber zum Glück zeigt nicht nur Milas bester Freund Niklas Zivilcourage, sondern auch ihre Mitschülerin Carla nähert sich ihr vorsichtig an, obwohl sie natürlich auch Vorurteile hat aufgrund dieser Mob-Situation. Aber sie merken dann, also Mila und Carla merken dann, dass sie sich eigentlich sehr gut verstehen, dass sie beide Original Characters zeichnen und erfinden. Und das kann man ja dann genauso gut zusammen machen. Und dann ist es ja auch nicht mehr so wichtig, ob der neuen besten Freundin ein verdächtig spitzer Eckzahn wächst. Oder doch. Kurz zu Aische Klinge. Die wurde 1990 in Berlin geboren, hat dort Bühnenbild studiert und später in Hamburg an der HAW dann nochmal Illustration. Und ja, vielleicht kennt ihr die Kami und Mika-Reihe von Regina Feldmann. Die hat sie illustriert. Und die ist übrigens auch ganz fantastisch, also bitte lesen. Und sie hat aber auch für Flying Eye Books schon illustriert und hat insgesamt ein ziemlich beeindruckendes Portfolio. Ich kann sehr empfehlen, mal auf ihre Seite zu gehen. Ja, und jetzt mit Der Zahn hat sie mal ebenso den bisher längsten Comic im Kiebitz Verlag herausgebracht. Und das übrigens in dem meiner Meinung nach ziemlich wahnwitzigen Zeitraum von nur 2 Jahren. Und es sind immerhin 220 Seiten in Farbe, also Chapeau. Ja, und der ganze Comic ist, wie ich hörte, komplett in Procreate durchgeschraddelt. Und zwar mit, das ist jetzt meine Vermutung, mit dem 6B-Pencil. Und ich bin überhaupt gar nicht der Meinung, dass digitale Zeichnungen möglichst analog auszusehen haben. Aber wenn sie es dann doch tun, ist es natürlich trotzdem beeindruckend. Auf jeden Fall schafft Aische das irgendwie mit diesem Default-Bleistift so viel warme Lebendigkeit in ihre Panels zu bringen, dass ich wirklich nur meinen Hut ziehen kann. Und sie hat teilweise die Schraffuren auch noch eingefärbt und es sieht wirklich fantastisch aus, wie eine Mischung aus Blei und Buntstift. Und ich konnte in ihrer Vita nachlesen, dass sich Aische in ihrer Freizeit mit Analogfotografie beschäftigt und ich bilde mir nun ein, in der gesamten Farbgebung und Zeichenweise des Zahns eben jene Analogfilmwärme wiederzuerkennen, die man von alten Fotos aus der frühen Farbfilm-Ära kennt. Ja, und diese Wärme ist auch das, was die Beziehung zwischen den Figuren prägt und wie Aische diese Momente zwischen den Figuren oder auch, wenn die Figuren allein sind, einfängt. Also zum Beispiel wie Milas Mutter auf Milas Sorgen eingeht und ihr sie immer ermutigt, dazu auch selbst nachzudenken, wie Carlas Anarcho-Opa immer wieder die aktuelle, dann doch sehr strikte Mensch-Vampir-Trennung hinterfragt und ihr von früher erzählt und von seinem besten Kindheitsfreund, Fragezeichen Oskar, oder wie Niklas sich immer sehr einsetzt für Mila und Alina, die fiese Alina, zurechtweist, gleichzeitig aber auch furchtbar eifersüchtig auf Carla ist. Und vor allem, wie Mila doch immer wieder von einer Unsicherheit heimgesucht wird, wie sie jetzt eigentlich mit diesem Zahn, mit Carlas spitzem Eckzahn umgehen soll. Und das ist auch, ich finde, ziemlich schlau gemacht, weil man sieht auch, wie Carla wohnt. Man sieht, dass sie auch zusammen mit ihrer Familie regelmäßig Blutpudding konsumiert. Und die ganze Lore und wie die Vampire in dieser Welt funktionieren, ist so ein bisschen vage gehalten. Und ob da jetzt wirklich mit Gefahr zu rechnen ist. Und es führt dazu, dass Mila eben lernen muss, auf sich selbst zu hören und eigene Antworten zu finden. So, und jetzt stelle ich noch eine Epiphanie künstlich nach, die ich hatte bei der Bearbeitung und beim nochmaligen Durchlesen. Ja, Carla und Mila. Und Carla heißt auch noch von Karnstein. Ich habe großartige Neuigkeiten. Ich informiere gerne darüber, dass der eben erwähnte Roman Dracula von Bram Stoker ganz wesentlich beeinflusst wurde von einem noch früheren Vampirroman des irischen Schriftstellers Sheridan Le Fanu, was sich an zahlreichen kopierten Details ablesen lässt. Also zum Beispiel stand auch das Schloss des Grafen Dracula mal in der Steiermark, in der auch diese Novelle spielt. Ja, und wie ist der Titel der Novelle? Das ist jetzt ganz aufregend. Die Novelle heißt Carmilla. So, und auf die Gefahr hin, jetzt das Offensichtliche zu erklären, aus Carla und Mila lässt sich das Anagramm Carmilla bilden. Also mit K geschrieben, aber ich finde, es zählt trotzdem. Ganz abgesehen davon, dass Carmilla, die in der Novelle vorkommende Vampirin, eine echte Karnstein ist, also wie Carla. Ja, und ebenso gerne informiere ich darüber, dass es in Carmilla nicht um einen Grafen und seine weiblichen Opfer geht, oder auch männlichen Opfer, sondern um die Beziehung von zwei Frauen, von denen eine eben die namensgebende Carmilla halt ein Vampir ist, was sicher Vor- und Nachteile hat. Ja, und ich denke, es ist gar nicht so leicht, jetzt im Hinblick wieder auf Aisches Zahn, diese doch sehr spezielle Phase am Ende der Kindheit, also quasi so kurz vor der Teenage-Angst, aber noch in behüteten Verhältnissen, mit solcher Nuanciertheit darzustellen, wie sie das macht. Und dann halt auch noch diese queeren Themen mitschwingen zu lassen. Ich denke, man kann die so rauslesen, aber durch diese schöne Namensgebung, also ja, ich interpretiere das als deutliche Einladung, diese queeren Themen da auch reinzulesen. So, und mir kam überdies zu Ohren, dass in der Zahn wenig passieren würde. Und ja, auch hier informiere ich gerne darüber, dass das Fake News sind. Denn abgesehen davon, dass es am Ende zu einer aufregenden Verfolgungsjagd kommt, es ist ja ein klassisches Ereignis, in dem traditionsgemäß viel gehandelt wird, nimmt sich Aisha absolut angemessen viel Zeit zur Auserzählung der Freuden des Lebens, namentlich mit der neuen besten Freundin im Kinderzimmer auf dem Boden zu sitzen, zusammen OCs zu zeichnen und dann die Zeichnung der anderen Person richtig, richtig gut zu finden und dann genervt von Niklas zu sein, der ungefragt dazukommt. Also ich könnte mir wirklich keine gelungenere neue Interpretation des Carmilla-Stoffes wünschen und ihr hoffentlich auch nicht. Also erwerbt bitte der Zahn und findet im Bestfall noch mehr schlaue Anspielungen, als ich hier anteasern konnte. Es ist wirklich ein großartiges Debüt und ja, ich hoffe, Aisha ist stolz auf sich.
Dieser Tage feiert Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren ihren 80. Geburtstag. Ich habe für die Süddeutsche Zeitung ein Porträt über diese bis heute weltberühmte und weltbewegende Buchheldin geschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja nachlesen. Es hat jedenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich nochmal so richtig in die Geschichten und in die Figur und in die Entstehungsgeschichte zu versenken. Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind, heißt es in der ersten Übersetzung ins Deutsche von Cäzilie Heinig. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Eines Tages ist sie einfach da, diese Pippi, ohne Eltern, aber mit einem Koffer voller Golddukaten und dem Kopf voller Blödsinn. Pippi geht nicht zur Schule. Ich glaube, darum wurde sie immer beneidet. Genauso darum, dass sie bestimmt, wann Schlafenszeit ist. Pippi pfeift auf Regeln und Konventionen. Was andere von ihr denken, ist ihr herzlich egal. Sie denkt lieber selbst. Am liebsten denkt sie sich was aus. Glaubt man der Erfinderin der Plutimikation, ist Lustifikation ein Schulfach. Ist das jetzt Ausrede oder Einfallsreichtum, Lustprinzip statt Leistungsdenken? Fest steht, Pippi, auch bekannt als Lügenbaronin, lebt maximale Unabhängigkeit. Sie verkörpert das freie Kind. Dass sich solch ambivalente Lotter-Lebensfreude überhaupt durchsetzen konnte, bleibt gerade vor dem Hintergrund ihrer Entstehungszeit ein Ereignis. Wie es überhaupt dazu kam, dass Pippi in so viele Leben geschneit ist, ist längst Legende. Die Bücher wurden in 80 Sprachen übersetzt und weltweit über 66 Millionen Mal verkauft. Am häufigsten in Deutschland. In der DDR erschien Pippi Langstrumpf übrigens erst 1975. Zu all dem ist nun zum 80. Geburtstag ein Sachbuch im Oetinger Verlag erschienen, eben dem deutschen Verlag von Astrid Lindgren. Als Pippi nach Deutschland kam, ein Buch voller Krummeluspillen, Spunk und Plutimikation von Mieke Bayard, ist eine Mischung aus Erinnerungsbuch und Fotoalbum mit Nachdrucken von Verlagsgutachten, Briefwechseln und vielem mehr. Es hat zudem Poesiealbumsqualität, denn die vielen eingestreuten Zitate von Astrid Lindgren und ihren Figuren, die klugen Sätze, passen bis heute in jedes Freundschaftsbuch und fest steht, als Pippi nach Deutschland kam, ist eine Hommage, es ist eine Verneigung, nicht nur vor der Figur Pippi Langstrumpf, sondern vor allem auch vor Astrid Lindgren, ihrem Leben und ihrem Werk. Kapitel wie die Astrid in Pippi und später die Pippi in Astrid zeigen, wie sehr die Figur und ihre Urheberin miteinander verbunden sind. Es ist wie ein Wechselspiel der Mutmachung und des Veränderungswillens, die beide ausgezeichnet hat und bis heute auszeichnet. So etwas, ein solcher Bogen, zeigt, wie sehr Leben und Schreiben miteinander zu tun haben. Eines ist ohne das andere nicht denkbar und in dem Fall eine ist ohne die andere nicht denkbar. Das liegt in der Natur der Sache, aber auch darin, wie Mieke Bayard alles, was er an Material gesammelt hat, präsentiert. Erinnerung kann zum Beispiel heißen, Zeitzeugen zu befragen oder Nachfahren, um einen Menschen oder eben in dem Fall eine Figur durch andere Menschen näher zu bringen. Das ist das Konzept des Buches. Mieke Bayard hat die erste Begegnung mit dem deutschen Verleger Friedrich Oetinger nachgezeichnet und lässt Sonja Mehlin, eine Kinderfreundin von Astrid Lindgrens Tochter Karin, zu Wort kommen. Rothaarig und wirbelwindig wie Sonja war, wurde sie zum Vorbild für Pippi Langstrumpf. Mieke Bayard hat die heute alte Dame interviewt. Außerdem hat er sich mit Karin Heinig getroffen, der Enkelin der ersten deutschen Übersetzerin Cäzilie Heinig und natürlich mit Silke Weitendorf, Seniorverlegerin des Oetinger Verlags. Auch diese Gespräche und Erinnerungen sind im Buch nachzulesen. Silke Weitendorf hat Astrid Lindgren als Kind kennengelernt. Die beiden verband eine Freundschaft bis zum Tod der Autorin. Sie ist eine der vielen begeisterten BegleiterInnen, FürsprecherInnen, der WegbereiterInnen für Pippi Langstrumpf. Denn, wie wir alle wissen, brauchen merkwürdige Kinder genau das. Und es gilt wahrlich nicht nur für kinderliterarische Figuren. Außerdem hat der Autor mit der Pipi-Darstellerin Inger Nilsson gesprochen. Er hat den Komponisten der Filmmusik Georg Riedel befragt und Gabi Dietrich, die derzeitige Schulleiterin der ersten Astrid-Lindgren-Schule in Westdeutschland. Und er hat mit Per Töresson, dem schwedischen Botschafter in Berlin, gesprochen. All diese Menschen werfen ihren persönlichen, individuellen Blick auf Pippi und machen aus heutiger Perspektive zum Beispiel sichtbar, warum Pippi gerade und ausgerechnet in der bundesdeutschen Nachkriegszeit derart landen konnte. Besonders spannend fand ich die zeitgeschichtlichen Einordnungen, eben zum Beispiel, dass Pippi Langstrumpf-Geschichten in der DDR erst ab 1975 zu lesen waren. Gedanken über Leseförderung und die grundsätzliche Bedeutung von Kinderliteratur für Kindheiten und für Gesellschaften runden den Band ab. Der ist ein Villa kunterbuntes Lesebuch von und mit und über Pippi Langstrumpf und endet mit noch einer guten Idee. Allen Menschen, die Micke Beyerth getroffen und die er interviewt hat, hat er ein und dieselbe Frage gestellt, nämlich die: Darf Pippi alt werden? Die Antworten sind so vielseitig wie das ganze Buch. Jetzt ist Pippi Langstrumpf 80 Jahre geworden und macht seitdem Kinder stark. Der im besten Sinne Unruhegeist, diese Freigeisterin par excellence, passt natürlich besonders gut in diesen Podcast. Sie passt besonders gut zu Freigeistern mit Ausrufezeichen. Darum hat an dieser Stelle Pippi nochmal das Wort. Was findest du so bezaubernd? Fragt Freund Tommy sie einmal. Mich, sagte Pippi zufrieden. Recht hat sie. Das war's für heute. Das war die 105. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen Erinnerungsgeistern. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und ihr wisst es ja längst, wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 12. Juni, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Mein Gast wird der österreichische Autor Heinz Janisch sein. Ihn konnte ich in Wien treffen, in seinem Bücherzimmer. Es war großartig und so freue ich mich ganz besonders auf ihn und natürlich auf euch. Bis dahin wünsche ich euch viel Erinnern, viel Zukunft und vor allem sehr viel Gegenwart. Ich wünsche euch Leichtes gegen mögliches Schweres, so wie es die Bücher dieses Lesen und Lesen lassen Erinnerungsgeistern vorgemacht haben. Ich wünsche euch den Erkenntniswert und den Genuss des Lesens, denn Wissen hilft. Und ich wünsche euch den Mut und den Übermut, den Widerspruchsgeist und die Freiheit einer Pippi Langstrumpf. Denn die zeigt, was möglich wäre und was möglich ist. In diesem Sinne, auf die Möglichkeiten, auf die Bücher, auf euch. Tschüss.